Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Diagnose Zukunft. Heute heißt mein Gast Elias Tsimpoulis. Elias war früher Arzt, ist dann zu einer Unternehmensberatung gegangen, die Krankenhäuser beraten hat und hat dann seinen Weg zu Doctolib gefunden, wo er Teil der Geschäftsführung war und als Chief Medical Officer ganz viele medizinische Themen betreut hat. Heute freue ich mich sehr, dass er uns bei ReCare als Fractional Chief Medical Officer unterstützt und wir sprechen in diesem Podcast über alle möglichen Themen im Bereich künstliche Intelligenz und wie das Ganze Krankenhäuser und die Gesundheitswelt verändern wird. Ganz viel Spaß beim Zuhören und wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Abo oder ein Like da. Viel Spaß! Lieber Elias, ganz herzlichen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Lass uns doch so starten, dass du dich direkt einfach einmal selbst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellst.
Das mache ich gerne. Ich bin Elias, ich bin 48 Jahre alt und bin ein Healthcare-Urgestein. Habe angefangen mit originärem Healthcare, würde ich sagen, als Arzt an der Front, als Radiologe. Bin immer umtriebig, überlege mir immer, was man noch machen kann. Und bin dann in die Unternehmensberatung gegangen, habe es auch mal in einem großen DAX-Konzern ein paar Jahre ausgehalten und war dann als eigentlich längste Station bei Doctolib, war dort Geschäftsführer und auch Mitglied des Executive Committees, auch als Chief Medical Officer und habe danach überlegt, wie ich diese quasi Skalierungsphase und meine Learnings daraus nehmen kann und die jungen anderen Leadern und Unternehmerinnen eigentlich beibringen kann, wie ich die transferieren kann und anderen helfen kann.
Jetzt hast du ja gleich ganz viele Stationen aufgezählt, die ich schon mal super, super spannend finde. Vielleicht nochmal kurz zu deiner Zeit in der Unternehmensberatung. Da hast du ja auch Krankenhäusern geholfen, sozusagen sich aus wirtschaftlichen Schwierigkeiten heraus neu aufzustellen. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Das Versprechen der Unternehmensberatung war eigentlich, dass man auf ganz kreative Lösungen kommt, wie man out of the box denkt und alle möglichen Buzzwords und Aphorismen, die du kennst, wurden einem da gegeben. Aber im Endeffekt waren es natürlich auch häufig Sanierungs- oder Restrukturierungsprojekte, wo man einfach schauen musste, wie bringe ich das Krankenhaus jetzt aus dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage wieder auf einen guten Pfad nach vorne.
Und mit Doctolib habt ihr ja in der Zeit eigentlich eine oder die europäische Erfolgsgeschichte im Digital Health Bereich aufgebaut. Wenn ich so auf die letzten 10 Jahre, die ich jetzt in der Branche unterwegs war, zurückschaue, dann fand ich es eigentlich erschreckend, wie wenig sozusagen erfolgreiche Digital Health Startups oder auch gerade im Krankenhaus, im Leistungserbringerumfeld, digitale Tech Companies es eigentlich überhaupt gab, insbesondere in Deutschland. In Europa vielleicht noch ein paar mehr im Bereich UK, aber insgesamt doch ein Feld, was irgendwie in den Erwartungen so ein bisschen ja hinterher geblieben ist. Wie schaust denn du auf die Entwicklung der letzten Jahre und was sich derzeit vielleicht auch gerade ändert?
Ja, erstmal danke für die Blumen, für die Doctolib Blumen, die gebe ich gerne an ReCare zurück. Es ist ja gut, dass es in dem Umfeld, das du völlig treffend beschrieben hast, schon auch Ausnahmen gibt, die vom Markt und vom Kunden, und das ist das Einzige, was für mich zählt, darüber, dass sie quasi genommen werden, eingeführt werden, bezahlt werden, erfolgreich sind und beweisen, dass es doch gehen kann. Aber im Großen und Ganzen muss ich dein Sentiment natürlich ein bisschen teilen. Es gibt zu wenig Erfolgsgeschichten. Ich habe viel Zeit damit verbracht, zu verstehen, warum das so ist. Es ist immer einfach, auf Europa zu schimpfen, auf Deutschland zu schimpfen, auf unsere Mentalität zu schimpfen. Aber im Endeffekt, glaube ich, gibt es mannigfaltige Gründe. Im Endeffekt versuche ich immer die Verantwortung bei dir und bei mir zu finden. Ich sehe uns jetzt mal als Unternehmer im Gesundheitsbereich. Wir müssen den Kunden davon überzeugen, dass das, was wir mit dabei haben, nützlich ist, dass es genutzt wird und dass dieser Nutzen auch schnell klar wird. Wenn man das schafft, kann man Erfolgsgeschichten schreiben. Wir haben sicherlich nicht die einfachste Regulatorik. Wir sind nicht im E-Commerce. Wir können nicht einfach sagen, hey, das ist doch ein total cooles Ding. Kauf das, bezahl das. Wir müssen über ganz schön viele Hürden springen. Es ist extrem anstrengend. Aber ich glaube, wir sind genau an dem Wendepunkt. Das Wort benutzt jetzt wahrscheinlich jeder, der über irgendwas Digitales erzählt. Aber ich weiß auch kein besseres. Wir sind an dem Wendepunkt, wo wir, glaube ich, jetzt die einmalige Möglichkeit haben, zu beweisen, dass all das wahr ist, was ich gesagt habe, nützlich, genutzt, Nutzen, transparent. Das heißt auch konkret in der Sprache, die auch die Kaufmänner nutzen, im Krankenhaus, ein Return on Invest zu zeigen. Ich zahle was, aber ich kriege dafür viel mehr zurück. Und die Erfolgsgeschichten werden mehr werden. Recare ist sicher ein gutes Beispiel dafür. Ich brauche jetzt nicht mich zurückzuhalten damit, dass ich ein großer Fan bin und das, was du aufgebaut hast, über die letzten Jahre extrem gut finde, aber auch wieder über die Prädikate, die ich gerade genannt habe. Und jetzt ist die Zeit, um das aber auch beim Kunden zu beweisen. Nochmal, Verantwortung übernehmen wir als Industrie jetzt zu zeigen, dass es vorwärts geht.
Ich finde, das ist ein super spannender Punkt. Ich habe mich schon oft gefragt, woran es gelegen hat, dass es in der Vergangenheit so schwer war, genau diesen Nutzen irgendwie zu beweisen. Da gibt es so verschiedene Hypothesen. Ich glaube tatsächlich, auch mit der Gefahr, dass das immer so ein bisschen abgedroschen klingt, dieses ganze Interoperabilitätsthema ist einer der Hauptgründe, wenn wir jetzt zumindest mal auf Hospital schauen. Ich muss da mal demütig sagen, das ist einfach der Bereich, wo ich mich am besten auskenne. Ne? Gesundheit ist ja an sich schon ein großer, komplexer Bereich. Aber einfach die fehlende oder mangelhafte Datenverfügbarkeit, die man einfach früher de facto nicht überwinden konnte, wo wir heute mit AI einfach Tools haben, die tatsächlich so sprunginnovationsmöglich neue Arten und Weisen ermöglichen, Probleme in Drittsoftware möglich zu machen, was einfach aufgrund dieser Interoperabilitätsgap nicht möglich war. Und die zweite Sache, wie ich das so ein bisschen versuche mir zu erklären, dass die Probleme in diesem komplexen klinischen Prozess einfach nach außen wahnsinnig gut abgeschirmt sind. Mhm. So digitale Innovation entsteht ja schnell, wenn du Tech- und Product-Teams hast, die schnell an Problemen iterieren können, viel Feedback bekommen, die Probleme gut verstehen und dann Lösungen entwickeln. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer eine To-Do-List. Ja, warum gibt es so viele To-Do-List-Apps? Weil Software-Teams das Problem gut verstehen. Das haben die selber, das kann jemand im Prinzip für sich selber entwickeln. Aber zu verstehen, wie Ärzte, Ärztinnen, Pflegekräfte in einem interdisziplinären Prozess verschiedene Behandlungsthemen in der Klinik machen, die super abgeschirmt ist, wo ich auch nicht einfach mal so reinlaufen kann und mir das anschauen, das ist eine relativ große Herausforderung, ne, für Tech-Teams da ranzukommen. Aber wie schaust du da vielleicht drauf?
Ich finde die beiden Punkte total valide. Ich würde gerne mit dem, auch der Reihenfolge nach, mit dem ersten anfangen. Das Thema Interoperabilität ist eins, was mich total wahnsinnig macht. Kein normaler Mensch weiß ja, was APIs sind. Schnittstellen, wenn du jemandem sagst, so, wie funktionieren denn die Schnittstellen in deinem iPhone oder nimm doch Samsung oder was auch immer, kann dir ja keiner beantworten, was Schnittstellen sind. Jeder im Krankenhausbereich, der irgendwas mit Digitalisierung zu tun hat, weiß, dass man Schnittstellen braucht, dass die kompliziert sind, dass man die vielleicht nicht geliefert bekommt, dass die teuer sind. Das ist ein Thema, was sicherlich Innovation verhindert hat. Ich glaube, das kann man ganz klar so sagen. Und ein Thema, was mich sehr viel umgetrieben hat und uns alle im Sektor. Das ist absolut korrekt. Und ich bin froh, dass wir mit der neuen Technologie wirklich ganz andere Optionen haben, das umzusetzen im Sinne der Kunden. Der Kunde soll bestimmen. Das ist für mich immer mein Credo gewesen. Damit komme ich zu deinem zweiten Punkt. Kundenzentriertheit ist ein Wort, wir haben es heute, da wir uns schon unterhalten haben, auch in einem anderen Kontext gesagt. Jeder behauptet, er sei kundenzentriert und jeder wird sagen, Kundenzentriertheit ist wichtig. Aber was heißt das? Und das heißt einmal, der Kunde entscheidet. Beim Thema Interoperabilität für mich wichtig. Und das andere ist, wir haben den Kunden verstanden. Und dieses wir haben dich verstanden, ist genau das, was du sagst, braucht die Nähe. Und das war auch damals das, was mich überhaupt in die Unternehmensberatung gebracht hat, weil die Unternehmensberater offen genug waren zu sagen, Wir haben Ansätze, wir haben Frameworks, wir haben Lösungsmodule, aber wir müssen die anpassen. Deswegen brauchen wir Mediziner in der Unternehmensberatung für Mediziner. Und bei der Software ist das für mich das Gleiche. Ich muss Prozesse im Krankenhaus verstehen. Generisch gesehen kann ich natürlich sagen, ich kann irgendeinen Ablauf eines klinischen Prozesses, ob das jetzt OP ist, Aufnahme, Entlassung, dass man die theoretisch verbessern kann über Digitalisierung. Diese generische Aussage kann man treffen. Aber was heißt das konkret? Wer tut hier eigentlich was? Warum? Die Analyse muss sein. Deswegen glaube ich auch, werden sich, da kommen wir wahrscheinlich noch zu, weil die Szene ja jetzt gerade extrem lebhaft und dynamisch ist. Wer wird sich durchsetzen in Zukunft? Es werden sich die durchsetzen, die nah am Kunden sind.
Und ich finde, das ist eine super Überleitung vielleicht auch zu der Chief Medical Officer Rolle, die du ja bei Doctolib auch hattest. Kannst du uns vielleicht einmal abholen, wie kann man sich diese Rolle vorstellen? Weil es ja eigentlich das Medizinische sozusagen in die Software Company zu bringen, genau auch mit dieser Kundennähe zu tun hat.
Und umgekehrt, Software in die Medizin zu bringen.
Ja.
Ne, diese Rolle, je nachdem, wie man sie bespielt, kommt auch immer sehr drauf an, was man macht. Also wenn man jetzt ein MedTech-Konzern ist, ist ein Chief Medical Officer was anderes oder ein Pharmakonzern nochmal was anderes. In der Softwareindustrie ist es genau das, was du gesagt hast. Aus meinem Verständnis heraus ist es, den Kunden zu den Software-Engineers zu bringen, zum Produkt und auch in die ganze Company und umgekehrt die Software ins Krankenhaus zu bringen. Aber mit Credibility, nicht nur Credibility aufgrund eines Titels, den kannst du wahllos verteilen, sondern durch Prozessverständnis, durch Kundenverständnis, durch Erfahrung über viele Jahre und Jahrzehnte. Und ich finde die Rolle unheimlich spannend, weil genau dieser Spagat ja der schwierige ist. Wenn wir uns die Tools angucken, und da kennst du dich viel besser mit aus, und auch wenn wir uns die Technologie angucken, die Opportunities sind ja da, aber wie übersetze ich die für den Kunden und wie übersetze ich die für einen Sektor, der so spezifisch, so wichtig und auch so sensibel ist? Aus verschiedensten Gründen. Das kann jetzt einmal sensibel im Bereich Datenschutz sein, aber es ist auch einfach sensibel im Bereich Therapie. Also ich helfe hier Menschen, kann denen aber auch schaden, wenn ich was falsch mache. Das ist ein Business, das mit sehr viel Trust versehen sein muss. Und dafür ist der Chief Medical Officer zuständig, Trends zu verstehen, auch so Quantensprünge in der Entwicklung zu verstehen. Ich war da selber, glaube ich, ziemlich naiv. Als ich noch im Studium war, dachte ich, die einzigen Quantensprünge der Medizin kommen über die Pharmaindustrie. Vielleicht nochmal eine neue OP-Technik, aber da muss man ganz ehrlich sagen, so ganz viele neue OP-Techniken gibt es dann auch nicht andauernd. Und ich dachte mir immer, okay, eigentlich kann es nur ein neues Arzneimittel sein. Spezifischere Arzneimittel. Ich fand molekulare Genetik total spannend. Das war, als ich studiert habe, war es das Human Genome Project. Die ganzen Gene kartiert, kann man dann vielleicht jeden Menschen individuell behandeln? Und da war mein Blick relativ eng. Ich habe dann erst über die Zeit gesehen, auch als ich in der Beratung war, dass Prozesse schon sehr viel ausmachen können an Qualität. Habe dann gemerkt, Digitalisierung kann diese Prozesse deutlich verbessern. Aber als ich mich die ersten Male damit beschäftigt habe, da haben wir auch eng mit Krankenkassen damals zusammengearbeitet, da waren die Ideen schon da, aber man hatte weder die Companies, die einen begleiten können, noch hatte man Infrastruktur oder Tools, um zu sagen, das wird auch funktionieren, was wir hier vorhaben. Und Technologie, Software hat sich dann über die Jahre und Jahrzehnte durchgesetzt als einer der, wenn nicht der Innovationstreiber überhaupt in der Medizin, was mich fasziniert und weswegen ich diese Rolle dann aber so wichtig finde, dass man sagt, okay, aber wer ist eigentlich das Bindeglied zwischen Medizin und Software? Das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage.
Aber ich finde, zum Schluss kommen wir damit genau aufs Thema, nämlich ja durch Innovation irgendwie, oder besser gesagt durch Kundennähe, diese Innovation auch möglich zu machen mit all den diversen Barrieren, die wir da ja in der komplexen klinischen Praxis haben. Und jetzt, wo wir uns schon über das Thema unterhalten, würde ich es vielleicht an der Stelle auch schon verraten. Ich freue mich auch sehr, dass du uns auch bei ReCare ab sofort im Prinzip als Fractional Chief Medical Officer unterstützt, weil wir auch natürlich für uns gemerkt haben, dass und wir können da auch gleich nochmal zu dem Demea-Beispiel kommen, was uns da ja aufgefallen ist, dass einfach in einer Zeit, wo KI so viel neue Lösungen vorantreibt, aber irgendwie alles auch gleich scheint, es umso wichtiger ist, diese Kundennähe zu haben, und eben das Ganze wirklich machbar in die klinische Praxis zu übersetzen.
Ja, absolut. Also erstmal bin ich total happy, dass ich das machen darf und kann. Ich bin absolut begeistert von dem, was du und das Team, was ihr vorhabt. Deswegen war das auch für mich, das weißt du selber, keine lange Entscheidung, sondern eine sehr schnelle Entscheidung, euch da zu begleiten und euch zu unterstützen. Ich finde das fantastisch und du hast es ja schon angedeutet. Wir sind jetzt an einem Quantensprung der Technologie, für mich zumindest. Ja, vielleicht für Leute wie dich, die so tief im Sektor sind, noch nicht ganz, sondern war das mehr vorauszusehen. Für mich sind viele Dinge einfach faszinierend, die wir heute machen können. Jetzt nimmt man die DEMEA als Beispiel. Du gehst auf die größte Softwaremesse im Health-Bereich Europas und siehst, dass das natürlich aufgenommen wurde von den Providern beziehungsweise von den Anbietern und gesagt, wir können das alles. Wir können Speech-to-Text, wir können unstrukturiert, instrukturiert, wir können euch jede Arbeit abnehmen, ihr habt gar keine Admin mehr etc. Und jeder erzählt das Gleiche. Und jetzt sehe ich wieder die Gefahr, jetzt muss ich einmal zurück zu dem Punkt, den du am Anfang genannt hast. Warum gab es eigentlich so wenig große Erfolge im Digital Health Bereich in Europa und spezifisch in Deutschland? Jetzt sehe ich die Gefahr, dass wir wieder in so eine Sackgasse reinlaufen, weil jeder absolut verspricht. Aber wie stellen alle Serviceanbieter sicher, dass sie auch delivern? Und da möchte ich gerne Teil dran haben, dass man sicherstellt, dass diese Versprechen, die man aufbaut, dass man die liefert. Nicht, weil ich nicht an die Technologie glaube, an die glaube ich 100%. Ich bin für den Otto-Normalverbraucher, glaube ich, schon ein Heavy-AI-User, versuche mich da auch in ein bisschen komplexere Themen reinzufuchsen, bin da auch nerdig und mag das auch gerne. Ich glaube an die Technologie und ich glaube dran, dass die sehr viel Potenzial hat, wirklich viel von dem, was uns an der Front, an der Medizin immer wehgetan hat und auch nichts mit dem Kernjob zu tun hat, abzunehmen. Wir müssen es nur so machen, dass es funktioniert. Wir müssen es einführen so, dass der Mehrwert sofort erkannt wird. Ich weiß noch, als ich in der Radiologie war, das ist jetzt sehr lange her, wir reden jetzt vom Jahr 2007, da haben wir schon diese ersten Speech-to-Text-Mikrofone bekommen damals. Die waren noch angeschlossen an einen Tower und so ganz anders als heute. Mit so einem Rollerball da dran. Ich weiß gar nicht, wie so eine Maus. War alles total pixelig und von der vom User-Interface, wie man heute sagt, war das total unangenehm. Und dann hat man diktiert und auch da sollte es schon ein Lernen geben. Und dann sollten da so vorgefertigte Absätze kommen, weil die Radiologie ist ja ein hochindustrialisierbares Fach. Deswegen war das naheliegend. Das hat alles gar nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert, weil die Technologie noch nicht so weit war. Es war einfach nicht gut genug. Wir haben diktiert. Es kam ziemliches Kauderwelsch raus. Wir haben das dann an einer Sekretärin geschickt. Die hat das dann abgetippt, übersetzt. Wir haben es nochmal korrigiert, händisch. Und daraus wurde der finale Befund. Also alles andere als effizient. Das war aber nicht nur die Technologie, sondern niemand hat uns richtig eingewiesen. Da wurde man nicht richtig gut geschult. Und wenn man so einen fundamentalen Prozess ändern will, wir reden jetzt von der Befundung in der Radiologie, das ist der wichtigste Prozess. Es gibt ja immer noch viele Leute, die denken, Radiologen machen Bilder. Da hat man Gott sei Dank Unterstützung für. Es kommt darauf an, wie man diese Bilder übersetzt in etwas, was man dem Kliniker und dem Patienten dann mitgibt. Und das dann benutzt wird und auch wegweisend ist für die Therapie, so einen Kernprozess zu digitalisieren, da muss man den Kunden verstehen und begleiten. Ja, und wenn ich das heute sehe, wenn Anbieter sagen, ja, da sind wir hochskalierbar, da machen wir Online-Schulungen von 20 Minuten und danach haben wir alle User abgeholt und dann rennen wir zum nächsten Kunden, dann gehen bei mir die Alarmglocken an. Genau aus dem Grund.
Das ist auch was, was mit mir total aus unserer Recap-Vergangenheit resoniert. Wir haben ja oft drüber nachgedacht, irgendwie, warum konnten wir so gut in so viele Häuser skalieren? Und unsere alte Kernnutzergruppe waren ja die sozialen Dienste in den Kliniken. Und wenn wir dann die Schulung gemacht haben, egal ob remote oder vor Ort, hatten wir halt den Benefit, das ist eine relativ isolierte Nutzergruppe. die hat eher ein Bürosetting. Die haben eigene PCs, sozusagen, an denen sie wirklich halt den ganzen Tag auch arbeiten. Und wir hatten ab und zu mal das ein oder andere Klinikum, wo die Pflege auf der Station oder der ärztliche Dienst dann doch mit involviert war, weil die Frühreha-Verlegungen selber gemacht haben oder weil die Pflege auch Pflegeüberleitung mitgemacht hat. Und es hat uns in unserem sozusagen Working Mode für den Sozialdienst dann immer richtig demütig gemacht, weil wir auf einmal Schulungen hatten, wo 30% der Leute wegen Notfällen rausrennen, die andere Hälfte vielleicht gar nicht erst gekommen ist, weil die auch wieder irgendwas anderes hatten und das alles super eng getaktet sein musste mit gar nicht genug Zeit, um den Content richtig durchzugehen, weil die Leute keine Zeit hatten. Also das ganze Change Management und Schulungsthema, wenn man wirklich diese medizinischen Kernprozesse angeht, ist in einem ganz anderen Komplexitätsgrad.
Also das finde ich super. Ich mag den Begriff, den du genutzt hast, ohne dass man jetzt zu heavy werden möchte. Aber ich glaube, Demut ist der richtige Begriff. Wenn man im medizinischen Umfeld und vor allen Dingen im Krankenhausumfeld mitspielen möchte, dann muss man auch akzeptieren, wie dieses Umfeld aufgebaut ist. Da muss man akzeptieren, dass wenn man einen Trainingstag vorgesehen hat oder ein Modul, da nicht alle dabei sein werden. Das ist einfach, das ist so per Definition, das wissen wir schon vorher, dass man sich darauf einstellen muss, dass man wahrscheinlich mehr nachschulen muss als in anderen Sektoren und dass man das auch, wenn wir jetzt in die Unternehmensrealität gucken, in der befinden wir uns nun mal, dass man das auch einpreisen muss, dass es nachher funktioniert, dann ist das das Erfolgsgeheimnis. Man muss den Kunden abholen für das Produkt. Ich glaube, es gibt keinen Zweifel am Produkt. Und wenn man mit den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern spricht, die jetzt auch eher welche sind, die sarkastisch und manchmal schon ein bisschen zynisch auf unseren Sektor gucken und sagen, da gab es jetzt keine großen Erfolge, uns wurde viel versprochen, aber wir haben das alles nicht gesehen, dann sagen die seltenst, wir glauben jetzt nicht daran, dass das, also wir glauben nicht an die Software oder dass Software funktioniert oder dass die Technologie funktioniert. Die sagen einfach, es funktioniert bei uns nicht. Es funktioniert nicht, das einzuführen. Und das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass der Aufwand relevant ist, um das dann auch umgesetzt zu bekommen in einem Sektor, der so unter Druck steht, wo es jetzt schon Personalmangel gibt, wo wirklich hart und wichtig gearbeitet wird. Da müssen wir uns anpassen.
Ja. Und ich glaube, dass zum Schluss auch genau das eigentlich das Differenzierungsmerkmal in diesem Bereich KI für medizinische Prozesse werden wird. Weil wenn wir wieder zur DEMEA zurückgehen, ich weiß noch, wie wir da über die Messe gegangen sind und uns eigentlich gedacht haben, man kann gar nicht mehr differenzieren, was die einzelnen Firmen irgendwie unterschiedlich macht, weil alle sagen, sie machen alles von Ambient Listening über Dokumentenextraktion, Arztbriefe, so die ganze Technologie, weil die Hemmschwelle oder die Hürde um die KI-Modelle herum die mit Wrappern relativ niedrigschwellig und schnell diese Funktionalität bereitzustellen, zumindest auf einer Demo-Ebene, ja, erstmal, eben immer geringer wird. Es wird immer einfacher und schneller, aber das dann in die klinische Praxis, gerade in diesem komplexen in dieser komplexen Umgebung zu übersetzen, das ist eigentlich die Challenge, wodurch man sich dann auch differenzieren muss.
Das und ich hoffe wirklich, und das ist ein Appell an die ganze Industrie, ich hoffe wirklich, dass wir dieses Thema ernst nehmen. Das eine ist, weiß ich eigentlich, wovon ich spreche? Das kann der Kunde durchschauen. Auch da kann man den Markt verbrennen, wenn zu viele rumlaufen, Unternehmerinnen und Unternehmer mit unreifen Produkten, mit Move Fast and Break Thing Attitude und dann die Glaubwürdigkeit beim Kunden verlieren, das wäre sehr traurig. Weil dann haben wir es nicht anders verdient als Sektor, aber das wäre wirklich sehr traurig. Das ist die eine Sache, die ich vermeiden möchte. Und das andere ist, sie sollen nicht nur wissen, wovon sie sprechen, sie sollen auch wissen, was sie tun. Auch da ist es ja nicht umsonst, dass ich ReCare extrem schätze, zum Beispiel auch im Bereich Datenschutz und Datensicherheit. Ein Thema, mit dem ich auch viel bei Dr. Lip konfrontiert wurde und was mir schon immer wichtig war, zwei Companies, die mit als die ersten auf dem Markt C5 zertifiziert worden sind, einfach weil uns das Thema so wichtig ist. Das heißt, das eine ist das prozessuale Wissen, das andere ist aber auch das regulatorische Wissen und nicht die Vorsicht im Sinne von, lass uns das mal erstmal nicht machen und abwarten, sondern lass es uns richtig machen.
Ja.
Lass uns einen Partner nehmen, mit dem wir uns wohlfühlen, mit dem es schon genügend Erfahrung im Sektor gibt. Ich meine, die Zahl an Kunden von euch ist einfach Wahnsinn. Das muss man einfach, Hut ab, muss man einfach sagen, das muss man erstmal erreichen, über 1000 Kunden im deutschen Krankenhaussektor zu kommen. Und diese Erfahrung und dieses quasi diese Assets, die man mitbringt, das ist ja die Beute vieler Jahre Blut, Schweiß und Tränen, die ihr da eingesetzt habt, die jetzt aber auch zeigen, ihr wisst, was ihr da tut. Ihr wisst, in welchem Sektor ihr unterwegs seid. Ihr wisst, wie wichtig da eine gewisse Governance-Struktur auch ist und da auch den Kunden zu unterstützen. Denn wenn wir jetzt so ein bisschen weiterspinnen, jeder erzählt was von Agentic AI und wie man eigentlich alles halbautomatisiert bis vollautomatisiert machen kann. Das ist ja okay, wenn ich das für mein 10-Mann-Startup mache und sage, hey, ich mache jetzt mal die Customer Service Kommunikation automatisiert und die Abrechnung auch. Es hat einen anderen Risikofaktor, als wenn ich sage, ich habe ein Clinical Decision Support System eingeführt und lasse das einfach mal vor sich hin wirken und guck mal, dass die Patientenströme gelenkt und geleitet werden. Das sind die beiden Aspekte, die ich wichtig finde.
100%. Also kann ich nur zustimmen. Ich glaube auch, looking back hatten wir ein riesiges Glück, dass unsere ersten Kunden, das waren sehr große private und kommunale Klinikketten, von Anfang an äußerst hohe Ansprüche gestellt haben in den Bereichen Datenschutz und IT-Sicherheit. Und das hat uns quasi auch dazu gezwungen, wirklich das von Anfang an sehr ernsthaft mitzudenken und hat sich sehr stark ausgezahlt, ne, weil das auch ja gerade in den längeren Vertriebszyklen in der Branche durchaus noch mal ein paar Monate draufschlagen kann, wenn man da nicht adäquat vorbereitet
Absolut.
Ist. Und mit dem sozusagen anderen Punkt, den du gerade genannt hast, ich glaube zum Schluss zeigt das auch ganz gut, wie sehr es gerade um Vertrauen geht in diesem Markt. Dadurch, dass es an der Oberfläche sozusagen so schwierig ist zu beurteilen, wie gut so eine stochastische KI-Lösung wirklich funktioniert, geht es wahrscheinlich mehr denn je auch um Vertrauen, wie man mit diesen Themen umgeht als sozusagen Provider der Lösung.
Ja, und da sind die Kunden natürlich im Dilemma.
Ja.
Weil wenn man Vertrauen nur interpretiert in langjährige Kundenbeziehungen, dann haben die teilweise zu Softwarefirmen, die nicht mehr State of the Art sind und sich aus meiner persönlichen Sicht auch nicht State of the Art entwickeln werden. Das heißt, kann sein, dass man da in irgendeiner Art und Weise Vertrauen hat in einigen Bereichen, aber die Firma nicht auf dem neuesten Stand ist. Oder man hat eine schnelle, kürzlich erst gegründete, smart wirkende Firma, von der man aber gar nicht weiß, ob man Vertrauen aufbauen kann oder einfach auch nicht einen Track Record hat, wie man so schön sagt, um zu sagen, okay, ich frage einfach mal 10 andere Kunden. Das ist ja das, was ich eigentlich möchte.
Ja.
Ja, ich meine, warum misst man den Net Promoter Score als aus meiner Sicht immer noch stärkstes Marketing KPI? Der eine Kunde muss doch sagen, das ist super, du musst das unbedingt haben. Das ist doch wie, wenn ich manchmal zu dir sage, ey, diese App, die musst du unbedingt mal testen, das ist der totale Wahnsinn. Das machst du ja 10-mal eher, als irgendwo nachzugucken, welche Apps jetzt gerade auf Platz 1 kursieren. Und das ist das Gleiche mit dem Kunden. Und wenn wir jetzt 100 neue Companies haben, dann ist es unheimlich schwierig, auch nur eine zu finden, wo irgendjemand sagt, ja, mit der Company kann man sehr gut zusammenarbeiten. Ja. Und du weißt es selber, wir waren schon in Calls, wo die Geschäftsführer uns gesagt haben, hey, ich kriege am Tag 10 E-Mails, wo irgendwas mit KI drin steht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit machen soll. Deswegen stimme ich dir 100% zu. Die Companies, die es schaffen, auf einem bestehenden Track Record mit guter Delivery in allen Bereichen. Erstmal Delivery von Software und Produktversprechen, dann aber auch Datenschutz, Datensicherheit und allem, was dazugehört. Wenn man die hat und die auf dem neuesten technologischen Stand eine neue Produktsuite anbieten, wie zum Beispiel die Recare Suite, dann glaube ich, ist man absolut auf der Winning Side.
Ich würde gerne den Punkt aufgreifen, den du gerade genannt hast, bezüglich des Feedbacks, was wir ja tatsächlich öfter bekommen haben, dass sich eigentlich Geschäftsführer von Kliniken overwhelmed fühlen, überwältigt, weil die einfach so viele Anfragen von irgendwelchen Einzel-KI-Lösungen bekommen und es ist auch gar nicht mehr so richtig möglich ist, in der Praxis zu differenzieren, was davon funktioniert, was besser ist, wir hatten mal jemanden, der hat gesagt, er hat alleine 15 Ambient-Listening-Lösungen gesehen an dem Tag, wo halt immer ein Transkript rauskommt, was je nach Test halt irgendwie mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter ist, aber irgendwie immer vergleichbar. Und eine Hypothese, die wir ganz stark verfolgen, ist auch, dass sich diese Einzellösungen nicht so stark durchsetzen werden, weil wir irgendwie den Trend haben in der Softwareentwicklung mit KI, dass das, was wir vor 2 Jahren noch als Produkt gesehen haben, ja, wie so ein AI-Scribe, eine Ambient Listening App, heute eigentlich nur noch ein Feature ist. Genauso wie ein KI-Arztbrief, der vielleicht vor 2 Jahren noch ein Produkt war, heute eigentlich auch nur ein Feature ist. Und ist eigentlich für Kliniken mit ihren begrenzten, ich sag mal, Projektmanagement-Kapazitäten gar nicht möglich ist, diese ganzen Einzellösungen, die sich so wahnsinnig schnell entwickeln, zu administrieren, einzuführen, Schnittstellen zu verwalten, etc. Und deswegen ja auch unsere Hypothese. Und ich merke immer, dass, wenn ich mir die Trends im Markt anschaue, ich immer dazu auch komme, was wir machen, ist natürlich irgendwie eine schöne Bestätigung, wenn auch man zwangsläufig selbst davon natürlich irgendwie auch überzeugt sein muss. Aber dass wir da einen ganz starken Trend sehen, dass eigentlich breitere Lösungen mit einem Plattformcharakter, die ein breiteres Problem für die Klinik lösen und damit die Komplexität in der internen Administration senken, das ist, was sich durchsetzen wird.
Da hast du jetzt einige Punkte. Da hast du jetzt so ein Can of Worms für mich geöffnet. Das ist ein super Thema. Erstmal glaube ich, dass das Thema ganze Produkte sind zu Features geworden, ist natürlich einfach massiv. Die Veränderung hat dazu geführt, dass auch ich meine strategische und auch taktische Empfehlung für Kunden ändern musste. Früher war meine klare Empfehlung Best of Breed, weil ich das gar nicht abschätzen konnte, dass es irgendwann mal das Potenzial gibt, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt Docs extract und Voice nimmt, dass eine Company in so kurzer Zeit so eine Suite zusammenstellen kann. Dachte ich, okay, also wahrscheinlich muss man die einzelnen Features, die damals noch ganze Produkte, ganze Companies dargestellt haben, muss man die einzeln einkaufen und die müssen in irgendeiner Art und Weise miteinander sprechen. Thema Interoperabilität hast du schon genannt. Das war schwierig. Und das ist natürlich ein absoluter Gamechanger. Dazu kommt noch für mich, jetzt komme ich auf deinen ersten Punkt zurück, wir befinden uns ja alle, die liebe Inga Bergen, mit der ich mich gerne unterhalte, hat das mal gesagt bei einem Kaffee, wir befinden uns ja im Fog of War. Es kommt so viel neue Info. Ich traue dir zu, mit deinem Produkt- und Tech-Hintergrund, dass du die noch einigermaßen filtern kannst. Ich habe einen Medizin-Hintergrund. Ich kenne mich mittlerweile mit Tech und Software aus, aber ich habe immer noch einen Medizin-Hintergrund und jeden Tag kommt irgendwas Neues, auch im privaten Bereich, was man testen soll. Und irgendwann war es nur ChatGPT, das war recht simpel und jetzt hat man allein schon von den gängigen LLMs, die man nutzen kann, hört man von zu vielen, dass sie eigentlich das andere outperformen und jeden Tag, wenn man ein Newsletter liest, müsste man eigentlich schon wieder irgendwas wechseln. Man kann da nicht mehr durchschauen als Kunde. Als B2C-Kunde nicht und als B2B-Kunde in so einem toughen Sektor wie dem Leistungserbringersektor im stationären Bereich, also Krankenhäusern, kann man auf keinen Fall durchschauen. Deswegen ist natürlich der Bedarf da für eine Company, die eine Suite mitbringt, die ein Team mitbringt, die auch einführen kann und sagen kann, ich nehme dir Probleme ab. Ich glaube, das ist jetzt wirklich unsere Aufgabe als Sektor, in Krankenhäusern Probleme abzunehmen, im großen Stil. Und nicht zu konfrontieren mit mehr Informationen und mit irgendwie, wie du sagst, 1000 kleinteiligen Anbietern. Wir wissen, dass sich das nicht durchsetzen kann. Dafür gibt es auch die Kapazitäten im Krankenhaus nicht. Es gibt noch nicht mal die Kapazität, das zu filtern, das zusammenzustellen, sich zu überlegen, wie so ein Best-of-Breed-Bild aussehen würde. Man muss denen mit Solutions kommen, nicht mit Produkten. Ich glaube, Produkte ist, die Zeit ist vorbei. Wir sind jetzt wirklich am Punkt, Lösungen anzubieten.
Ja.
Auch das ist jetzt kein neues Wort. Jetzt werden viele sagen, haha, Lösungen habe ich auch schon, Lösungsanbieter habe ich schon vor 5, 6 Jahren gehört. Da wäre mein Punkt, damals war aber die Technologie noch gar nicht da, um eine Lösung so darzustellen, wie wir das heute können.
Ich finde, der letzte Punkt ist super, super wichtig bei dem ganzen Thema. So ein Beispiel, was mir da mal einfällt, ist das ganze Thema Clinical Data Repository. Mhm. Wir haben Kliniken gesehen, auch ganz viel in unserem Kundenspektrum, die haben mit den KZG-Fördermitteln sinnvollerweise, muss man sagen, weil ich glaube, das ist absolut ein richtiges Investment für die Zukunft, in dem Krankenhaus-IT-Stack sozusagen, Clinical Data Repository oder eine Datenplattform, die quasi langfristige, strukturierte Datenspeicherung ermöglicht aus verschiedenen Quellen mit entsprechenden Datenintegrationsmechanismen, im KZG angeschafft, sozusagen live gebracht und dann aber total Probleme gehabt, das Ding zu befüllen. Sodass da jetzt ein CDA rumsteht in durchaus einer signifikanten Menge an Häusern, wo man in der Regel HAL 7V2 ADT-Daten, also ja, Stammdaten, drinne findet, weil das das Einzige ist, was man problemlos in einem ersten Schritt aus dem klinischen Informationssystem rüber transformiert bekommen hat, weil natürlich kein Altsystemhersteller ein Interesse hatte, irgendwie diese CDA-Systeme freizügig zu befüllen. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel. Da wurde ein Produkt gekauft, aber die eigentliche Lösung für das Problem, es wäre unfair zu sagen, die wurde nicht mitgeliefert, weil wahrscheinlich konnte man sie gar nicht liefern in dem Markt, wie man ihn damals vorgefunden hatte. Aber genau das ist das, was jetzt anders werden muss.
Wir suchen ja auch so ein bisschen nach den, nicht nach den Schuldigen, sondern nach den verschiedenen Gründen, die uns dahin gebracht haben. Wenn man einmal kurz in Politik, Regulatorik abschweift, das KHZG war sicher von seiner Idee her sehr gut. Ich finde es immer einfach, wenn was nicht geklappt hat, in den Rückspiegel zu schauen und zu sagen, ah, oh, das war doof. Da bin ich nicht der Typ für. Ich glaube, die Idee war sehr gut. Aber einer der Schwachpunkte des KHZG war, dass man nicht gesagt hat, findet eine Lösung für euer Problem, sondern dass man relativ konkret gesagt hat, welche Produkte angeschafft werden sollen. Und das führt mich zu dem Punkt, den du genannt hast. Wenn man sagt, ihr müsst zum Beispiel, ihr müsst ein Clinical Data Repository haben. Da sagen, okay, wir müssen das haben, lass uns das abhaken. Wenn es eine Abhakübung ist, dann kommt meistens nichts Gutes dabei raus. Ja. Wenn man aber sagt, hey, wir wollen doch eine coole Lösung für ein Problem finden, dann hat man die Chance, was ganz anderes daraus zu machen. Und das ist ein super Beispiel. Das eine ist, wie kommen die Daten rein? Das andere ist, was für Daten kriege ich raus und was mache ich damit? Weil im Endeffekt kriegt man oft von den Krankenhäusern, wird man konfrontiert, kriegt man das Feedback, was genau hat mir das jetzt gebracht? Was habe ich jetzt davon? Was habe ich messbar davon? Die Kolleginnen und Kollegen in der Medizin haben da leider oft auch so eine Grundarroganz und sagen, wir machen doch sowieso schon alles super. Die Kaufmänner sagen, alles, was ihr versprochen habt, habe ich noch nie in meiner Gewinn- und Verlustrechnung gespiegelt gesehen. Und in diesem Dilemma befinden wir uns. Nochmal, ich übernehme mal gern Verantwortung. Ich denke, es liegt jetzt an uns zu zeigen, dass es anders werden kann.
On the bright side, ja, oder um das jetzt vielleicht nochmal positiv hervorzuheben, wenn ich mir anschaue, was jetzt gerade möglich wird, dann glaube ich, haben wir zum ersten Mal, zumindest seitdem ich mich intensiv mit den Themen jetzt beschäftige, wirklich auch die Möglichkeit, über Technologie einige der ganz großen Probleme von Krankenhäusern zu lösen. So in der Vergangenheit muss man ja ehrlicherweise sagen, viele der Kernthemen haben sich durch Technologie nicht wirklich drastisch verändert. Ne, Prozesse sind ähnlich geblieben. Klar, sozusagen, ich will auch nicht immer nur Bashing der Altsysteme betreiben. Das hat zu Skalierbarkeit und zu einer erhöhten Fallbearbeitung geführt. Aber es hat nie fundamental die Arbeitsweise verändert oder wirklich die großen Probleme der Häuser gelöst. Und ich glaube, das ist jetzt zum ersten Mal wirklich anders, weil einfach AI aus der Natur der Technologie heraus so gut dafür geeignet ist, eben diese sehr branchenspezifischen Probleme in unserem Sektor zu lösen. Ne? Das ganze Dokumentationsthema, die Arbeit mit unstrukturierten Daten, wirklich auf eine sehr gut funktionierende Art und Weise per Sprache sozusagen Dokumentation zu erledigen. Und so weiter. Und ich muss sagen, das macht mich unglaublich optimistisch eigentlich und gibt mir auch nach diesen 10 Jahren, die ja durchaus auch sehr erdend waren in vielerlei Hinsicht, einen totalen positiven Optimismus und Vorfreude darauf, was jetzt eigentlich in den nächsten Jahren passieren kann.
Also ich befinde mich total auf der Bright Side. Total. Deswegen hatte ich ja auch gesagt, wir haben hier eine Kehrtwende im Vergleich zu dem, was wir gemacht haben. Ich finde auch, das war keine Vergangenheitsbewältigung, was wir jetzt in der letzten halben Stunde gemacht haben. Ich finde es wichtig zu lernen und zu sagen, wie können wir es eigentlich besser machen. Gab es Fortschritte durch Software und Digitalisierung? Auf jeden Fall. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das war gut und das ging in die richtige Richtung, aber deutlich zu langsam. Und was so ein bisschen gefehlt hat, ist das, was ich auch raushöre bei dir, so ein bisschen, was ist denn jetzt mal wirklich Leapfrogging, wie wir das so gerne nennen? Was verändert denn meinen Alltag so sehr, dass nicht mehr als die Hälfte aller Ärzte sagen, ich möchte eigentlich einen anderen Job machen, obwohl sie ihren Job lieben? Dass wir nicht sagen, irgendwie X% meiner Zeit sind eigentlich reine Dokumentation. Dokumentation, nicht Dokumentation mit Nachdenken, Dokumentation, die eine Therapie weiterführt, Dokumentation, die Patient Outcome verbessert, sondern einfach nur Dokumentation der Dokumentation wegen. Das ändert sich jetzt fundamental. Wir können bei dem ganz Banalen anfangen und dann können wir ins Hochkomplexe gehen. Das ganz Banale ist, Ärztinnen und Ärzte können in der Regel nicht schnell tippen. Das ist einfach so. Die meisten, würde ich jetzt einfach mal behaupten, können noch nicht mal mit 10 Fingern tippen. Das ist sehr anstrengend, wenn man die ganze Zeit dokumentieren muss. Und schnelles Tippen ist für mich auch kein Qualitätsmerkmal für eine Medizinerin oder einen Mediziner. Ja, das sollen die auch gar nicht gut können. Also die Lösung ist nicht, dass man sagt, ja, dann müssen die halt 10 Finger Schreibkurse machen. Nee, wir müssen denen das abnehmen. Also das ist schon mal ein Quantensprung an Zeit, auch wenn es erstmal trivial klingt, dass man jetzt das Tippen durch Speech-to-Text ersetzt. Und dann gehen wir weiter bis hin zu alle Daten vorhanden zu haben. Ich habe mir immer überlegt, was waren eigentlich so die Momente, wo ich fand, dass ich die beste Medizin gesehen habe. Und ich habe da interessanterweise so Szenen vor mir, die immer sofort da sind, wenn ich darüber nachdenke. Und zwar eigentlich ist das eine Situation, wo ich in der Uniklinik war und mein praktisches Jahr gemacht habe in der Gastroenterologie und wir hatten einen ganz genialen Professor, ein bisschen alternativer Typ, hochintelligent, total cool, kam immer morgens in seinem Auto und hat Rockmusik gehört und hatte lange Haare und war wirklich einfach so eine Lichtfigur, weil er so viel wusste und weil er immer so gute Entscheidungen getroffen hat. Und was ich geliebt habe, war die Situation, wenn er da saß und wir haben da zusammen mit den Assistenzärzten die Patienten präsentiert, meist sehr schwierige und komplizierte, weil bei allen anderen hatte man ja die Lösung schon gefunden, das ist wie im Unternehmen. Und dann haben wir dem das präsentiert und er hat diese ganzen Infos gehabt und er hat vor sich dieses Bild zusammengestellt und konnte perfekt die nächste Entscheidung treffen. Das war eigentlich die beste Medizin, die ich gesehen habe. Eine andere Abteilung, in der ich Praktikum gemacht habe, war die Infektiologie, super komplizierte Patienten. Da war das genauso. Die besten Entscheidungen kamen, wenn alle Daten, interne, die man gerade erfasst hatte während des Aufenthalts, aber auch alle externen von anderen Unikliniken, von Aufenthalten im Ausland, im niedergelassenen Bereich, zusammengefasst wurden und ein perfektes Bild gezeigt haben. Eine Patient Memory, auf dessen Basis dann die nächste beste Entscheidung getroffen werden konnte. Das ist nur was nicht skalierbar ist. Das können Unikliniks, Oberärzte und Chefärzte machen, aber nicht jeder Arzt. Jetzt schon. Wenn wir das durchgesetzt bekommen, was du auch als Vision hast, was Recare als Vision hat, wenn man wirklich aus ganz vielen unstrukturierten, strukturierten Quellen eine perfekte Patientenübersicht machen kann, kann man ganz andere Entscheidungen treffen. Und dann gibt es natürlich noch Clinical Decision Systems, die nochmal gucken können, ob das, was man macht, leitliniengerecht ist, die vielleicht nochmal eine Idee haben, was man nochmal als Zusatzuntersuchung machen kann. Man muss ja überlegen, dass man, wenn man im Studium fertig ist, über 2000 Krankheiten kennt und sich mit denen beschäftigt hat. Es gibt nochmal viel mehr, die hat man aber alle nicht parat, wenn man praktiziert. Und diese drei Probleme vom simplen manuellen Dokumentieren über das intelligente Daten zusammentragen, um dann in kurzer Zeit eine tolle Entscheidung treffen zu können mit einem von mir aus klinischen Backup, das ist ein Quantensprung. Deswegen bin ich total on the bright side.
Ich finde auch ein Punkt, den du gerade genannt hast, diese ganzen Daten verfügbar zu machen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der eigentlich mit jedem Tag wichtiger wird, weil einfach die Menge an medizinischen Daten, mit denen Ärztinnen und Ärzte ja konfrontiert sind, die ganze Zeit weiter steigt. Und ich glaube, auch darüber hatten wir uns mal unterhalten, wenn die EPA wirklich funktioniert, sozusagen in der Breite, man mit jedem stationären Aufenthalt natürlich eine massiv höhere Anzahl an Vorbefunden, Vordokumenten hat, wo es eigentlich menschlich gar nicht möglich ist, diese ganzen Informationen in der kurzen Zeit, die pro Fall zur Verfügung stehen, überhaupt irgendwie zu greifen und zu erfassen. Und insofern, glaube ich, haben wir auch eine ganz natürliche Unausweglichkeit. Es wird nicht mehr anders gehen, als mit KI-Zusammenfassung diese Informationsstrukturierung zu machen.
Also Punkt. Ich kann da nichts hinzufügen. Es wird nicht gehen. Die Datenmassen werden zu groß werden. Und dann gibt es ja genau zwei Lösungen. Entweder es ist einfach nicht alles in der EPA, weil auch die Ärzte sagen, boah, wenn das jetzt alles da drin ist, habe ich auch irgendeine Verpflichtung, mir das alles anzugucken. Man darf auch nie die rechtlichen und moralischen Konsequenzen von sowas ignorieren. Also ich habe irgendwie eine Menge Daten. Mit den Daten muss ich ja was machen. Wenn ich die EPA vor mir habe, ich habe Zugriff und sie liegen alle da, dann kann ich nicht nachher sagen, habe ich nicht gesehen. Sind wir kein Land, was so klagefreudig ist, aber in den USA kann ich dir jetzt schon sagen, wenn es einen Datenpunkt gab, der hingewiesen hätte auf eine bessere Diagnose und du den nicht genutzt hast, dann hast du erstmal ein Problem. So, das ist jetzt mal das rein Rechtliche. Das andere ist, ich kann es auch nicht intellektuell. Ich kann nicht diese ganzen Daten durchforsten und dann triangulieren und sagen, ah ja, stimmt, der hat eine ganz abgefahrene, seltene Erkrankung aus dem rheumatoiden Formenkreis. Ich habe jetzt die drei Punkte zusammengebracht. Dafür gibt es Algorithmen. Und deswegen haben wir die Pflicht, diese Daten zusammenzutragen und zusammenzubringen, weil es ja morgen Algorithmen gibt, die es heute noch nicht gibt. Wir sind ja jetzt in der schlechtesten KI, sagt immer der Nick, mit dem ich viel zusammenarbeite, Nick, wir sind in der schlechtesten KI, die wir jemals haben werden, wenn du in die Zukunft schaust. Das heißt, in den nächsten 3 Jahren kommen ja Algorithmen, die wir über die gleichen Daten schicken können, die wir heute schon haben und die viel bessere Erkenntnisse rausbringen. Deswegen A, ist es unheimlich wichtig, diese Datenstruktur hinzubekommen, und wir sind mit der EPA überhaupt nicht da, wo wir sein wollen. Auch das ist einfach eine Wahrheit. Ich habe ja auch schon andere ausgesprochen, da sind wir jetzt nicht die ersten beiden, wo wir unterstützen müssen. Wir müssen unterstützen, Daten zusammenzutragen und bereitzustellen, um darüber KI laufen zu lassen und ganz andere Erkenntnisse zu bringen, die dann einen Arzt, eine Ärztin dazu bringen, eine gute Therapieentscheidung zu treffen.
Da kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, vielleicht ist KI ironischerweise sogar dann der Retter für die PDF-Only-EPA.
Kann es sein, ne? Kann technologisch löst dieses Problem auf jeden Fall.
Ja. Vielleicht nochmal zu einem Thema, was ich auch super spannend finde, gerade deine Perspektive da als sozusagen Arzt drauf. Der Arztbrief ist ja eines der sozusagen, ich sag mal, Standardbeispiele, wo man massiv auch Effizienzen heben kann im sozusagen klinischen Prozess für Ärztinnen und Ärzte, weil es eben eine relativ umfangreiche manuelle Aufgabe normalerweise ist. Und gleichzeitig ist es ja irgendwie auch so ein Stück, ich sag mal, womit sich der ein oder andere vielleicht durchaus stark identifiziert, auch was das Thema De-Skilling angeht, wo der ein oder andere vielleicht schon mal gesagt hat, hey, wenn gerade Assistenzärzte, die sozusagen diese ganzen Fälle ja irgendwie intellektuell verarbeiten, diese zusammenfassende Aufgabe nicht mehr haben, geht da auch irgendwie eine Fähigkeit verloren. Wie schaust du da drauf?
Wieder so ein spannendes Thema, und ich muss immer so ein bisschen schauen, dass die Antwort nicht so ausschweifend wird. Du hast ja schon die wichtigsten Pfeiler, um uns durch diesen Bereich zu führen, hast du uns ja schon gegeben. Also wegweisend ist der Arztbrief eines der wichtigsten Dokumente, weil darauf basierend Kolleginnen und Kollegen weiter behandeln oder auch nicht. Das heißt, die Qualität des Arztbriefes macht unheimlich viel aus. Es war auch in meiner Zeit in der Klinik, sind das die Vorzeigedokumente. Wenn ein schlechter Arztbrief bei einem Chefarzt gelandet ist, dann sind die Fetzen geflogen. Das war für ihn das Aushängeschild der Abteilung. Das ist wie ein Foto seiner Abteilung in Hochglanz, ist die Qualität des Arztbriefes. Das heißt, es hat eine unglaubliche Wichtigkeit, einmal als Prestigeobjekt, aber abgeleitet aus der semantischen und inhaltlichen Wichtigkeit des Arztbriefes, nicht einfach, weil man ein Stück Papier so wertvoll findet. So, also der Arztbrief ist super wichtig. Kann man Arztbriefe besser gestalten mit KI? Na klar. Na klar. Das sind strukturierte Dokumente, in denen manchmal in standardisierter Form Daten einfach aufgelistet werden. Ein Medikationsplan, ein Labor, das ich abgenommen habe, ein Sonografiebefund, in dem aber auch Zusammenfassungen getroffen werden, in dem ja ein logischer Flow drin ist. Da ist jemand gekommen mit einem Problem. Um das Problem besser zu verstehen, haben wir A, B, C getan. Das hat uns dazu geführt, dass wir das Problem fertig interpretiert haben und dieses Problem auf unsere Art und Weise gelöst haben. Das Problem ist entweder gelöst oder das Problem besteht zum Teil weiter, nur nicht mehr für uns und so muss es behandelt werden. Also generell ist Medizin sehr KI-anfällig, weil es eine Reihe von logischen Entscheidungen ist, basierend auf Wahrscheinlichkeiten, also eigentlich ein Musterfall für KI. Und der Arztbrief ist eigentlich ein Muster-Output für eine KI. Jetzt ist es aber A, der Stolz der Abteilung, B, ist der nicht überall gleich und C, ist es schon wichtig, dass nicht einfach Daten zusammengetragen werden, sondern ein Human in the Loop, eine Ärztin oder ein Arzt draufschaut und sagt, das macht jetzt Sinn, das kann ich auch einem anderen Kollegen so geben, dass der weiß, was er jetzt tun muss. Und weil dieser Prozess, der letzte Prozess, eigentlich auch ein bisschen die Qualität der Medizinerin, des Mediziners widerspiegelt, gibt es schon genug Chefärzte, die auch zurückgepusht haben, als ich gesagt habe, hey, Freund, ist das nicht genial, dass wir das nicht mehr alles selber machen müssen und halbe Stunde Arztbrief jetzt 7 Minuten Arztbrief werden kann. Und natürlich gibt es da Chefärztinnen, Chefärzte, die sagen, pass mal auf, das ist der letzte Prozess, wo meine Kolleginnen und Kollegen denken müssen. Wenn ich den noch wegnehme, dann weiß ich eigentlich gar nicht mehr, was die intellektuell leisten. O-Ton von einem Chefarzt. Und ich finde das überspitzt und auch nicht fair, aber ich verstehe den Punkt dahinter. Ich glaube, da müssen wir auf der Leistungserbringerseite, jetzt sehe ich mich wieder als Mediziner, müssen wir natürlich sicherstellen, dass AI uns nicht de-skillt. Es gab jetzt eine Studie, ist jetzt ein bisschen abschweifend, aber geht in die gleiche Richtung, wo Gastroenterologen mit Hilfe von AI bei Darmspiegelungen Polypen identifiziert haben und dann entfernt haben. Und die haben das gemacht erstmal ohne AI und dann mit AI. Surprise, surprise, haben mehr und besser Polypen entfernt. Und dann hat man ihnen die AI weggenommen und die gleichen Chirurgen haben dann wieder schlechter gearbeitet als vorher. Das heißt, ja, AI macht uns natürlich schwächer. Wenn wir uns nicht permanent fortbilden, wenn wir nicht permanent auf der Höhe unserer Entscheidungen bleiben und wenn wir diesen Human in the Loop nicht ernst nehmen. Also gibt es eine Gefahr des De-Skillings? Ich glaube ja. Ja, ich sehe das auch, wenn wir bei uns in dem Bereich Kolleginnen und Kollegen einfach im Unternehmen gucken, immer noch selber ein gutes Dokument formulieren zu können und sich nicht das vorformulieren zu lassen, das klingt glatt, perfekt und alles stimmig. Aber kann ich das auch noch selber oder kann ich das, wenn der Computer ausfällt, nicht mehr? Ich weiß gar nicht, ich muss nochmal die Zahl nachschauen, wie viel Prozent der Chirurgen in Amerika mittlerweile nur noch an Robotern ausgebildet werden? Das auch, natürlich muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Ne? Das heißt, die manuellen Skills eines Chirurgen haben die gar nicht mehr in der Form, wie wir sie kennen. Und darauf muss man achten und da muss man mit Trainings gegensteuern. Der Mehrwert allerdings der KI ist so hoch, dass es ja eine unausweichliche Entwicklung ist.
Ich meine, gerade bei dem Beispiel, was du genannt hast, das sind ja dann die Dimensionen, wo wir auch dazu kommen, dass es eigentlich ethisch ein Imperativ ist, die Nutzung durchzuführen, weil damit eben das Medical Outcome einfach auch verbessert wird.
Ich sehe das so. Ich sehe das, was du gesagt hast, als wahr an und weiß auch nicht, wie man sich dagegen wehren soll. Nochmal, die USA wird da den Weg zeigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch Radiologen gibt in den USA, die keine KI über ihre Bilder laufen lassen. Weil was du nicht möchtest, ist etwas übersehen. Du möchtest es ethisch nicht. Du hast auch mal einen Eid geleistet, dass du die beste Medizin leisten möchtest. Das heißt, du bist moralisch verpflichtet, das zu tun, wenn es dich besser macht. Und in den USA wirst du auch juristisch verpflichtet, das zu tun, wenn es dich besser macht. Und es ist auch korrekt so. Es ist so, dass durch diesen hohen Sozialstatus und auch durch diese Wichtigkeit, die der Beruf hat, es natürlich auch hart ist, eine gewisse Power und eine gewisse Überlegenheit an Technologie abzugeben. Ich spüre das auch manchmal bei Kolleginnen und Kollegen, aber das ist der falsche Ort, um das zu debattieren. Wenn Patient Outcomes besser werden, ist KI imperativ. Ja. Das sehe ich genauso wie du.
Ich glaube, dein letzter Punkt ist auch nochmal sehr spannend. Zum Schluss, wir waren vorhin ja schon mal bei dem Wort Demut. Irgendwie zwingt ein KI auch dazu, sich da selber demütig zu reflektieren, gell? Wenn sozusagen Teile der Arbeit, mit denen man sich vielleicht auch so stark identifiziert hat in der Vergangenheit, auf einmal im Prinzip, ich sag's mal, einfach frei raus von jedem x-beliebigen Kollegen oder Kollegin ganz genauso gemacht werden können, wie vorher vielleicht nur man selber oder ein ganz ausgewählter Kreis an Kolleginnen und Kollegen das konnte. Und ich glaube, da müssen wir uns alle demütig hinterfragen, ne? Was eigentlich der menschliche Wertbeitrag bei der Arbeit ist und wie sich das verändert. Ja. Und werden da durch eine knallharte Transformationszeit jetzt alle gemeinsam durchgehen müssen.
Das ist jetzt natürlich nochmal ein deutlich tieferes Thema, könnten wir uns auch nochmal Stunden zusammenzusetzen. Auf der persönlichen Ebene, klar, du und ich, wir haben ja heute auch schon darüber gesprochen, dass wir gerne Probleme lösen und uns das auch Spaß macht, dass man ja auch einfachere Dinge tun könnte, als sich damit zu beschäftigen. Aber wir lieben ja die schweren Dinge, wir lieben harte Nüsse zu knacken. Und es ist auch ein Skill, was wir ausgebildet haben und was uns auch geholfen hat. Und jetzt hast du eine Technologie, die dieses Skill manchmal in einer unmenschlichen, logischerweise, Geschwindigkeit dir präsentiert, sodass du sagst, okay, was habe ich eigentlich mein ganzes Leben geübt, als dass ich jetzt hier stehe? Das ist sicherlich richtig und damit müssen wir alle fertig werden und ein bisschen egoless werden. Das Schöne an der Medizin ist, der Beruf hat so viele Facetten und er hat auch so viele Facetten, die nicht von der KI berührt werden, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Ich glaube, wir müssen uns alle keine Sorgen machen. Wir müssen nur uns vorbereiten und uns in die richtige Richtung entwickeln. Mediziner haben die tolle und manchmal extrem schwierige Aufgabe, mit Patienten ganz schwere Entscheidungen zu treffen, die auch zu kommunizieren und Patientinnen und Patienten zu begleiten auf ihrem Weg. Das nimmt dir keine KI ab. Ich bin da vielleicht zu altmodisch und mag da gechallenged werden, aber das nimmt ja auch kein Avatar ab. Dafür brauchst du Menschen. Entscheidungen werden dort nicht nur auf einer reinen Wenn-Dann-Entscheidungsbaum getroffen, sondern auch gemeinsam mit Patientinnen und Patienten wünschen. Und die müssen auf einer menschlichen Ebene diskutiert werden. Dieser Overseeing-Arzt, der bleibt für mich noch eine sehr, sehr lange Zeit, vielleicht für immer da. Und deswegen braucht man da gar nicht sein Ego im Weg sehen, sondern eher die Opportunity, dass man ja ganz viele Dinge, die erst nun wirklich keinen Spaß gemacht haben, wie ein ewig langes Diktat mit manuellen Korrekturen, dass man die nicht mehr machen muss. Und wir alle im Privaten müssen dann auch unsere Stärken weiterentwickeln, die das Menschliche brauchen und nicht unbedingt nur das Logische. Ja, und da gibt es auch genug. Wenn wir jetzt in den Unternehmenskontext gehen, ich glaube weiterhin daran, dass das Thema Sales sehr schwer zu replacen ist. Wenn es nicht um einen hochautomatisierten, hochtransaktionellen, simplen Sales-Bereich geht, aber du weißt selber, B2B-Sales ist immer noch Personenvertrieb. Man möchte mit Leuten reden. Wir haben ganz viel über das Thema Vertrauen gesprochen. An vielen Ecken gibt es dann noch das menschliche Vertrauen, was man sich aufbaut über gewisse Skills, die man sich erarbeitet hat. Also, wie gesagt, für mich, ja, wir werden demütig zuschauen müssen, wie wir bei vielen Skills überholt werden und das wird hart. Aber die Opportunities, noch einen Wertbeitrag zu leisten, die sind immer noch da. Gott sei Dank.
Und ich glaube, das ist gerade auch an dem Sektor das Schöne, dadurch, dass wir eben diese großen Herausforderungen haben, was Effizienz angeht, was Personalmangel angeht und so weiter, kann man hier auch guten Gewissens sich wirklich auf die Vorteile von KI konzentrieren, weil sich viele der, ich sag mal, gesellschaftlich durchaus ja auch schwierigen Fragen, die mit solchen Automatisierungen kommen, in dem Sektor, in diesem Umfang gar nicht stellen. Sondern weil es wirklich darum geht, irgendwie eigentlich, wenn man mal schaut, wie sich unsere Kosten entwickeln, wie sich sozusagen der Sektor, das System entwickelt, es eigentlich wirklich darum geht, zu verhindern, dass das ganze Ding gegen die Wand fährt und kollabiert in den nächsten 5 bis 10 Jahren.
Da gab es mal ein wahnsinnig spannendes Paper zu von BCG. Und zwar ging es darum, warum eigentlich Emerging Markets beim Thema Digitalisierung in Healthcare leapfroggen. Das heißt, viel schneller und auch sprunghafter vorwärts kommen als wir. Und die Begründung war ganz simpel. Die Emerging Markets bauen zwar jetzt Ressourcen auf, in Form auch von Geld und potenziellen Investments, aber der Vorteil der westlichen Gesundheitssysteme, nämlich einfach unheimlich viele Ärzte zu haben, den zu kopieren oder nachzubauen, wird viel zu lang dauern. Das heißt, es ist keine Solution, auch wenn die Gelder da sind, um Universitäten zu bauen, Ausbildung zu starten etc. Wäre der Zeithorizont, um solch ein funktionierendes System auf dem Niveau nachzubauen, wäre viel zu lang. Das heißt, man musste mit den Investitionen smartere Lösungen finden. Der Bereich Telemedizin war zum Beispiel in Indien viel früher, viel weiter fortgeschritten als bei uns, einfach aufgrund der Notwendigkeit. Es gab nicht so viele Ärzte, deswegen konnte man nicht so viel über Menschen lösen. Wir laufen jetzt später anders in das gleiche Problem. Wie du schon sagst, wir haben ja gar nicht genug Mediziner. Es geht ja jetzt nicht darum, dass wir ganz vielen Leuten etwas wegnehmen. Ich bin ja froh, wenn die Mediziner, die Medizin betreiben, happy sind. Und wenn wir die Lücke, und da gibt es ja verschiedenste Kalkulationen, ob es jetzt 30.000 oder 50.000 sind, die Lücke muss geschlossen werden, denn sie wird groß sein. Und da bin ich froh, dass wir einen Effizienzgewinn bringen konnten. Unser Sektor hat es absolut nötig. Wir haben eine überalterte Struktur, noch deutlicher als in anderen Verticals. Wir haben, wie gesagt, auch nicht mehr den Willen, den Beruf so anstrengend vielleicht auch zu machen. Er hat nicht mehr die gleiche Attraktivität, wie er hatte. Und wir haben einfach simpel gesprochen einen Mangel in verschiedensten Bereichen. Und ob das jetzt in der Pflege durch Robotik unterstützt werden kann oder in der Medizin über die komplette Recare Suite, das ist für mich notwendig. Das ist keine Optionalität, sondern wir müssen es machen.
Elias, ich finde, das sind eigentlich auch perfekte Worte zum Abschluss. Die Zeit verfliegt. Wir könnten hier, glaube ich, noch Stunden weiter diskutieren. Ich danke dir vielmals, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und freue mich sehr auf die nächste Aufnahme. Das kriegen wir bestimmt auch mal hin in ein paar Monaten Zeit. Und erstmal ganz lieben Dank und alles Gute für dich.
Ich danke dir, Max. Und die nächste Aufnahme wird ja dann schon wieder ganz andere Dinge zum Vorschein bringen. Deswegen freue ich mich hier, stay tuned weiterzumachen.
Ganz lieben Dank.
Danke dir.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald.